Ich hoffe, dass es hier in unserer Gemeinde nicht so zugeht, dass getratscht wird, sich gegenseitig gehackt wird, gegenseitig. Und wenn ein Neuer kommt, der scheinbar nicht so ist wie man selbst, dann einfach erstmal, na, ihr wisst schon, habt ihr ja gesehen. Das ist Gemeindeleben, was wir uns nicht wünschen. Es gibt andere Arten, wie man Gemeinde lebt, und ich hoffe, wir leben da was anderes. Genau, heute ist Thema wertevoll Teil 2. Und ich komme heute auch nicht durch, ich komme eigentlich nur zu einem weiteren Wert heute Morgen. Vor 2 Wochen habe ich das erste Mal über das Thema wertevoll geredet und gepredigt, und ich habe erklärt, wie der Wert einer Sache durch die gelebten Werte sichtbar werden, ja, und dadurch auch von anderen als wertvoll erkannt werden kann. Wenn wir die Werte leben, wird es für andere Menschen erkennbar, wie wertvoll es ist, was Gott eigentlich in seine Gemeinde hineinlegt. Nicht das Hacken, sondern das Lieben. Nicht das Dissen, sondern auch das Aufnehmen und das Willkommen heißen, das Familienleben. Und dazu haben wir uns auch vor 2 Wochen den ersten Wert angeschaut. Und zwar Ermahnung in Christus. Wer es nicht gehört hat, wer nicht da war, kann es ja wie mich Stefanie nochmal nachhören. Geht online oder könnt euch hinten auch eine CD mitnehmen. Und heute möchte ich da anknüpfen und euch auch nochmal diese Stelle vorlesen, auf die ich mich beziehe. Weil ich glaube wirklich, dass das, was in der Bibel steht, wirklich relevant ist, immer noch für uns heute. Und es wird nicht vergehen, was Gott uns an die Hand gegeben hat, als Menschen, die wirklich diesem Jesus Christus nachfolgen und vertrauen. Und die Stelle steht in Philipper 2, Abvers 1, 1 bis 4. Ich möchte euch auch noch mal im Kontext vorlesen. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, das ist den Wert, den wir uns letztes Mal angeschaut haben. Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist die Aufzählung von Paulus. Paulus war der größte Missionar, der größte Evangelist im Neuen Testament. Er hatte 3 Missionsreisen gemacht. Er hat viele Menschen erreicht, nicht nur unter seinesgleichen, nicht nur bei den Juden, sondern er war der Erste, der sich auf den Weg gemacht hat nach Europa. Er ist letztendlich derjenige, der uns den Glauben gebracht hat. Dass wir heute hier sitzen können und auch diesen Jesus kennenlernen können, haben wir letztendlich Paulus zu verdanken. Ich habe euch auch nochmal die Auflistung mitgebracht von den Werten, die hier drin, die ich so aus dieser Auflistung rausgezogen habe. Ihr könnt sie kurz nochmal anschauen. Diese Werte, Wert 1, Ermahnung in Christus, Wert 2, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit, eines Sinnes sein, gleiche Lieben haben, einmütig und einträchtig sein, nichts aus Eigennutz tun, nichts um der eigenen eitlen Ehrenwillen tun, demütig den anderen höher achten als sich selbst, nicht nur auf das eigene schauen, sondern auch auf das, was dem anderen hilft. Mal diese ganzen Aufzählungen mal kurz nochmal auf das Video beziehen, merken wir, dass es eine ganz andere Definition ist von dem, wie wir als Christen umgehen sollten und sollen und wie aufgefordert sind, es auch zu tun. Ich gehe heute auf diesen Wert 2 ein, heute Morgen. Und dieser Wert 2, Trost der Liebe, den möchte ich euch ein bisschen genauer erklären, ein bisschen mehr mit hineinnehmen, was Paulus mit Trost der Liebe eigentlich meint. Ich habe dann in verschiedene Übersetzungen nochmal reingeschaut, weil manche Übersetzungen gibt es dann nochmal deutlicher wieder oder nochmal verständlicher. Und da gibt es zum Beispiel Hoffnung für alle übersetzt, seid zum liebenvollen Trost bereit, sagt die Hoffnung für alle. Oder Schlachter, gibt es Zuspruch der Liebe? Oder neue Genfer Übersetzung, eine, die es für mich in meinen Augen am besten auf den Punkt bringt. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten und so weiter. Ich lese jetzt nicht alle vor. Okay, wir haben, glaube ich, verstanden, es geht irgendwie um Trösten. Es geht darum, dass in der Gemeinde Trost passiert. Aber ich habe mich dann gefragt, warum muss man eigentlich in der Gemeinde trösten? Ich meine, wenn man so das Bild hat von Gemeinde und man geht dann halt sonntags brav in den Gottesdienst, man kleidet die Kinder ein und fährt mit dem Van in die Gemeinde und sitzt halt diese eine Stunde ab und fährt dann wieder nach Hause. Wenn man dieses Bild von Gemeinde und von Kirche hat, dann ist die Frage berechtigt, warum sollte eigentlich Trost in der Gemeinde sein? Weil das ist nicht Gemeinde, das ist ein Eventbesuch. Und naja, da gibt es wirklich bessere Veranstaltungen von der Professionalität her. Wenn das wirklich der Antrieb ist, warum wir Sonntag für Sonntag irgendwo hinrennen, darum geht es doch gar nicht. Deswegen die Frage, warum braucht es in der Gemeinde Trost? Warum müssen wir uns trösten? Warum gehört das zu unserem normalen Alltag dazu? Das ist an der zweiten Stelle hier in der Auflistung von Paulus. Es scheint, dass zur Nachfolge Jesu, es scheint, dass es zum wirklichen, entschiedenen Christsein, dass es das konsequente Nachfolgen von diesem Jesus Christus, dass dann wirklich auch Trost notwendig ist. Dass Trost Teil dieser Bewegung ist, Teil von uns als Christen. Also Trost gehört zur Nachfolge dazu, wie auch die Liebe. Über Liebe reden wir ganz viel. Deswegen ist auch Trost der Liebe irgendwie hier benannt. Und für die Gemeinde, und das hört man hier in dem, was Paulus schreibt, schon genau heraus, ist der Zuspruch oder der Trost der Liebe absolut wichtig und wird von der Gemeinde auch gelebt. Paulus zählt die ersten paar Werte auf als Bestätigung. Ja, ihr Philipper, ihr lebt das. Er lebt Trost der Liebe. Das macht ihr schon super und das leitet mich als derjenige, der diese Gemeinde damals gegründet hat, zur Freude an. Ich freue mich über euch. Ich freue mich, dass ihr das lebt. Und dann gibt er noch mehr Tipps auf dem Weg. Ich glaube, ab Wert 5 ist es dann so. Jetzt macht aber auch das noch. Aber das lebt ihr schon. Also scheint es etwas zu sein, was alltäglich ist in dieser Gemeinde. Und was absolut wichtig ist, was Paulus freuen lässt. Denn dadurch leben sie etwas, was eine große Freude nicht nur in Paulus, sondern auch in den Menschen, die Jesus wirklich nachfolgen, auslöst in der Gemeinde. Aber warum gehört jetzt Trost dazu? Warum brauchen wir das? Warum müssen wir uns trösten? Was ist dieser Teil der Nachfolge, dass es so wichtig, dass den Wert so wichtig werden lässt, dass wir diesen Trost leben sollen? Und ich denke, vieles hat damit zu tun, dass das Umfeld, in dem die Gemeinde damals schon gelebt hat, es nicht akzeptieren konnte, dass sie sich so diesem Jesus verschrieben haben und haben gesagt, ja, ich folge diesem Jesus nach. Und diese Nicht-Akzeptanz ging bis in die Familien hinein, in die eigene Familien, in die eigenen Ehen hinein. Jesus hat es ja auch schon mal gesagt, ich habe es vor ein paar Wochen auch schon mal zitiert aus Matthäus 10, Vers 34, wo Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das geht ja richtig rein, wenn man das so aus dem Kontext rausreißt und sagt, ja, was heißt es jetzt, wie Schwert? Und er bezieht es auf die Familien und er beschreibt dann, wie dieses Schwert durch die ganzen Familien hindurchgeht. Und wir verstehen dann schon, dass es nicht darum geht, um einen Kampf, um Krieg oder wie auch immer, im herkömmlichen Sinn, um Blutvergießen, sondern dass dieses Schwert, dass die Wahrheit ist, die in diesen Menschen hineinkommt und wenn diese Wahrheit in der Familie gelebt wird, dass es da Menschen gibt, die es vielleicht nur akzeptieren können, aber dass es viele Menschen auch gibt, die es nicht akzeptieren können und die sogar gegen dich sind. Und ich habe gerade gestern so eine Erfahrung gemacht, die mich wirklich auch so ein bisschen traurig gemacht hat, wo es auch um einen Wert ging, den ich aus Überzeugung heraus lebe. Und eine Person hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, wie kannst du das heute noch denken? Wie kannst du das heute noch leben und glauben? Wenn es so ist, möchte ich nichts mit dir zu tun haben. Ist umgedreht und weggegangen. Hey, das tut weh. Ich habe ihm nichts Böses getan, aber ich habe gesagt, hey, das ist meine Überzeugung, dass da ein Gedanke Gottes dahinter gibt. Und er sagt mir, ich glaube gar nichts. Und ich habe ihm gesagt, nee, ich glaube nicht, dass niemand nichts glaubt. Und wenn es das ist, dass man sie an sich selbst glaubt. Und ich war auch nicht in dem Moment einfach am Punkt, dass ich dann die richtigen Gedanken und die richtigen Worte gefunden habe, weil ich selbst gerade mit mir selbst beschäftigt war in meinen Gedanken. Und mich hat es in dem Moment so daran erinnert, wie schwer das ist, wenn es um kleinen Wert geht, den man lebt, wie schnell man da abgelehnt wird in unserer Gesellschaft. Das war wirklich wie ein Schwert durchs Herz gegangen. Das hat mir richtig wehgetan. Und ich bin dann nochmal auf ihn zu und habe gesagt, hey, es tut mir leid, wenn ich dich in deiner Überzeugung auch verletzt habe. Und ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich dich ablehne oder wie auch immer. Es war nur meine Sicht, wie ich das lebe. Wir sind auch kurz mal ins Gespräch gekommen. Aber für mich war es trotzdem irgendwie so ein Punkt, ja. Ich habe dann auch mit meiner Mutter drüber geredet, war gestern auch zu Hause. Und meine Mutter hat gesagt, Olli, du hast nichts falsch gemacht, so ist es halt in dieser Welt. Da habe ich den Trost erfahren in der Familie, in der leiblichen und geistlichen, weil sie gläubig ist und sie mir das auch nochmal zusprechen konnte. Tat einfach gut in dem Moment. Ein Satz. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert der Wahrheit, das Wort Gottes, das wirklich trennt. Weil manche es ablehnen bis hin zur Verfolgung und andere es zum Heil werden für die Ewigkeit. So eine Differenz ist da, wenn es um das Wort Gottes geht. Aber auch die eigenen Vorstellungen, vielleicht geht es auch darum. Ich meine, wenn wir anfangen zu glauben, heißt es auch, dass wir unsere eigenen Vorstellungen vom Leben anfangen zu hinterfragen, weil wir merken, da ist jemand, wenn der mich wirklich geschafft hat, dann weiß er doch besser, wie das Leben funktioniert. Aber ich habe doch schon meine Bahnen. Ich habe das doch schon eingeschleift. Ich weiß doch, wie mein Leben so funktioniert, wie ich mir es eingeübt habe. Und man merkt, wie plötzlich das eigene Leben aufgewühlt wird und in manchen Bereichen man feststellen muss, ja Gott, ich muss dir recht geben, nicht mir. Das tut auch weh. Zu erkennen, hey, da war ich falsch. Und dann in der Gemeinschaft getröstet zu werden und zu sagen, ja, ich kann dich verstehen, aber ich gehe mit dir diesen Weg, auch wenn es weh tut, bei manchen Dingen loszulassen, um Jesu Willen. Auch da diesen Trost reinzubekommen. Die eigenen Vorstellungen loszulassen, die eigenen Errungenschaften, wo man denkt, das ist doch letztendlich erstrebenswert, zu sagen, nein, ich muss es aufgeben und es tut weh. Und da rein Trost zu bekommen und zu sagen, ich verstehe diesen Schmerz. Aber du bist nicht allein. Und das sogar bis hin zum Verlassen von Menschen, die einem lieb geworden sind, die einem aber anfangen abzulehnen. Es tut weh. Gerade darin brauchen wir als Nachfolger Jesu Trost. Menschen, die sagen, ja, ich folge dir, Jesus, konsequent nach, ich bin Christ, weil du Christus bist. Und dieser Trost kommt nicht von uns her. Den können wir nicht aus uns heraus produzieren. Den können wir nicht irgendwie im Kühlschrank aufbewahren, die Dose öffnen, da hat man eine Dose Trost in der Hand. Das funktioniert nicht. Es geht auch nicht aus emotionalen Motivationen oder aus Mitleid heraus. Nein, dieser Trost kommt laut unserem Text aus einer Liebe heraus, die Gott durch seinen Geist in diese Gemeinschaft hineingelegt hat, die wir uns nennen als Christen, in diese Familie hinein. Nicht indem ihr hierher kommt und euch meine Predigt anhört und jeder liebt wieder was er will, sondern indem wir zusammenrücken und sagen, nein, wir brauchen uns gegenseitig, Tag für Tag. Ich habe schon gesagt, die neue Genfer Übersetzung bringt es richtig cool auf den Punkt und ich habe euch die Übersetzung nochmal explizit mitgebracht. Dort heißt es, es ist euch wichtig, liebe Gemeinde, es ist schon so, es passiert unter euch, es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Die Liebe, die hier gemeint ist, kommt also nicht von uns. Paulus sagt es auch, dass ihr aus seiner Liebe heraus tröstet. Wird aus dem Kontext gerissen, haben wir keinen Blassen, was damit gemeint ist, aus seiner Liebe. Aber müssen deswegen den ersten Wert nochmal raus anschauen kurz, denn da steht, aus wessen Liebe, denn dort wird die Person angesprochen. Hier, dort heißt es, ist nun bei euch Ermahnung in Christus. Aus dieser Ermahnung in Christus ist auch diese Person angesprochen, die hier gemeint ist, die auch die Liebe dazu schenkt, trösten zu können. Zuvor ging es um Christus und dass wir uns gegenseitig in ihm ermahnen und ermutigen sollen. Und deshalb, wenn wir eh in ihm sind, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir uns Tag für Tag ihm aussetzen, ihm hinhalten, so oft wie möglich es uns überhaupt möglich ist. Dann haben wir auch Zugang zu dieser Liebe, die hier gemeint ist. Dann haben wir Zugang zu seiner Liebe. Dann können wir Sachen aushalten, die wir denken, wir könnten sie nicht aushalten. Die uns über die Überflutung unseres Lebens hinweg tröstet. Die uns Rettungsboot ist. Denn dieser Trost, der unsere Nachfolger begleiten soll, braucht einen übernatürlichen Zugang. Weil aus uns heraus schaffen wir das nicht. Ich glaube nicht, dass es sonst überhaupt lebbar ist, das, was hier gemeint ist und was wir als Nachfolger Jesu eigentlich leben sollen. In ihm haben wir die gesunde Ermahnung, die gesunde Ermutigung und auch den Trost, und zwar aus seiner Liebe heraus geschieht das. Diese Liebe hört nicht auf zu trösten, weil sie an der Quelle allen Trostes hängt und angehängt ist. Dieser Trost in Gott und somit in der Ewigkeit verankert. Er kann alles überwinden, selbst das schlimmste Leid auf der Erde, denn er ist im ewigen Leben verwurzelt. Die Liebe in Person sagt ja von sich selbst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Liebe im Trost konzentriert sich auf das, was Gott für uns getan hat. Er hat uns ewiges Leben ermöglicht. Und das lässt uns im Hier und Jetzt schon leben, als Gemeinschaft des Trostes, indem wir in dieser Liebe, die wir hineingenommen sind von unserem Gott, diesen Trost teilen dürfen. Trost der Liebe ist ein Trösten aus der Liebe Christi heraus zu uns. Sie hat unendliche Reserven, sie wird nie leer werden, weil sie im Überfluss da ist. C.S. Lewis hat zu dieser Liebe gesagt, ihre Freude, ihre Kraft, ihre Geduld, ja Bereitschaft zu verzeihen, ihr Verlangen nach dem Wohl des geliebten Menschen, all das ist echtes und fast verehrungswürdiges Abbild des göttlichen Lebens, Liebens. Der Trost unter uns Christen kommt aus der Motivation heraus, wie Gott schon den Menschen geliebt hat und jetzt durch Christus auch uns durch seinen Geist möglich machen möchte. Dass er wirklich dieser Trost ist, ist schon bekannt gewesen, dem Volk Israel, bevor Jesus überhaupt reden konnte. Jesus wurde geboren, das feiern wir an Weihnachten bald wieder, und ist langsam herangewachsen, aber als Baby war er, wo er noch nicht reden konnte, war es dem ganzen Volk Israel schon klar, dass sie letztendlich auf jemanden warten, der dieses Volk trösten wird. Und dann ging die Familie mit Jesus, wie er noch ein Bobbelchen war, ja, ging er in diesen Tempel, Maria und Josef, und sie begegneten einem Mann. Dieser Mann hieß Simeon. Schon ein älterer Mann, und er wusste, auf wen er wartete. Und er wusste von Gott, ich werde nicht sterben, bis ich den Tröster Israels sehen und entdecken und anfassen und berühren und wirklich erkennen kann. Und Maria und Josef gehen in den Tempel, Simeon kommt ihnen entgegen, sieht dieses Baby und sagt, das ist er. Auf den habe ich gewartet. Der Tröster Israels. Und das erwartet, steht in Lukas 2, Vers 25. Simeon wartete auf den Trost Israels. Und als er diesen kleinen Jesus, dieses kleine Jesus-Baby sah, wusste er es. Ich habe ihn gefunden. Jetzt darf ich gehen. Gottes Verheißung hat sich erfüllt. Der Trost Israels, mein Tröster, ist da. Und auch unser Trost, auch unser Tröster. Gott wurde Mensch, um dir und mir zu begegnen. Und deshalb gilt das auch uns heute. Und wir dürfen uns gegenseitig diesen Trost immer wieder zusprechen. Gott macht Schluss mit der Trennung zwischen uns und ihm. Und er verbindet uns durch seinen Geist mit ihm. Und aus der Liebe Christus heraus können wir jetzt leben. Und zwar nicht nur die Freude, nicht nur die Liebe, sondern auch den Trost untereinander. Wir dürfen uns darauf hinweisen und uns gegenseitig in den Arm nehmen und sagen, es geht dir vielleicht gerade schlecht. Du musst vielleicht gerade von etwas loslassen. Von deinen eigenen Vorstellungen oder von Menschen, die dich verachten, obwohl du sie liebst. Aber du bist nicht allein. Wir sind Familie. Wir sind Gottes Kinder. Wir können sagen, hab Mut, denn ich verlasse dich nicht. Alles, was du durchleiden musst, musst du nicht alleine ertragen. Wir gehen gemeinsam und schauen gemeinsam auf Jesus. Ich helfe dir, wenn du nicht mehr auf Jesus schauen kannst, dass wir gemeinsam wieder auf ihn schauen können. Und das ist auch eine kleine Aufforderung an uns gegenseitig. Machen wir das, denn das ist unser Auftrag. Helfen wir, wenn wir merken, dass jemand leidet, gemeinsam mit ihm zu leiden und ihn zu trösten und sich, wenn er sich oder sie sich nicht mehr auf Jesus fokussieren kann, ihm zu verhelfen oder ihr zu verhelfen, wieder auf ihn zu schauen. Auf den, der wirklich als Tröster gekommen ist, über dieses Leben hinaus. Lass uns diesen Wert ganz aktiv leben. Die Liebe von Gott schenken lassen, unseren Nächsten mit dem Trost, der von und aus Gott herauskommt, zu trösten. Ich werde nochmal in der nächsten Woche nochmal auf einzelne Werte eingehen. Aber wie können wir das grundsätzlich eigentlich überhaupt leben? Dieses Aufeinander Acht haben, dieses Aufeinander zugehen, dieses Ausleben. Und wie haben die Christen damals diesen Trost gelebt? Und zwar ganz praktisch. Wir haben sie ganz praktisch zugesprochen, von dem wir auch lernen können. Ich finde, Paulus hat es ganz schön auf den Punkt gebracht, aber eher so im Allgemeinen. Hier heißt es nicht um Trost, aber schon auch, dass Jesus auch leiden musste für uns, damit wir mit ihm in Verbindung sein konnten. Aber ich fand diesen Vers einfach genial, wie Paulus es den Römern, den Christen in Rom beschreibt. In Römer 15, ab Vers 2. Dort schreibt Paulus, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Ich glaube, da ist auch dieser Trost mit gemeint. Und alle anderen Werte, die wir uns noch anschauen werden. Aber dieses, was gut ist für ihn, zu schauen, was gut ist für den Nächsten und was ihm im Glauben weiterhilft. Nicht beim Smalltalk hängen bleiben und das, was alles nur schön ist, sondern zu sagen, hey, wie können wir uns gemeinsam dazu verhelfen, einen Schritt weiter zu gehen im Vertrauen auf Christus. Und dann beschreibt Paulus dieses Leid, das Jesus auch erlitten hat für uns. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Er hat losgelassen, auch wenn es wehgetan hat. Es hat ihm so sehr wehgetan, dass er sogar Blut gespitzt hat, weil es so anstrengend war, loszulassen. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und ich glaube, es ist nicht auszumalen, was Jesus ertragen musste. Ich glaube, es hat seinen Grund, warum er seine 12 Jünger gebeten hat, da zu sein. Und für mich ist es wiederum ein Trost, dass selbst die Jünger das nicht hingekriegt haben, wirklich Trost zu spenden, in dem Moment, wo Jesus es am meisten gebraucht hätte. Aber es heißt nicht, dass wir es nicht leben sollen. Ich glaube, wir sollen es leben und immer wieder neu aufstehen und immer wieder neu einüben gemeinsam. In Vers 4 geht es weiter und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Dieses Wort Gottes, es hat Macht, aber es spaltet auch. Wenn ich nochmal an die Situation von gestern denken muss, das ging wirklich, das ging durch Mark und Bein. Mich beschäftigt es heute noch. Es hat mir richtig wehgetan, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe und ich sagen muss, okay, vielleicht ist es einfach so. Es ist einfach so, dass wir mit diesen Überzeugungen, die Gott uns an die Hand gibt, oftmals alleine stehen. Umso wichtiger ist, dass Trost der Liebe hier passiert, unter uns, als Familie, als Gemeinschaft, als Menschen, die sagen, nein, du bist nicht allein. Olli, du bist nicht allein. Oder wie auch immer du ihr heißt. Haben wir die Gemeinschaft, die uns durchhalten lässt? Das ist für mich die Abschlussfrage für heute Morgen. Haben wir die Gemeinschaft hier in unserer Gemeinde, die uns durchhalten lässt, die uns gegenseitig trägt? Wo man genau weiß, hey, wenn es mir schlecht geht, wenn ich wieder Zweifel habe, wenn ich Trost brauche, ich weiß, wo ich hingehen kann, weil ich habe eine Gemeinde, wo diese Gemeinschaft gelebt wird. Das ist mein tiefster Wunsch, dass das passiert. Dass das normal ist. Dass es ein Normalzustand ist. Eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig trösten, uns gegenseitig Halt geben, miteinander freuen und schauen, was gerade gut für den anderen ist. Wenn das passiert, dann stimmt das, was Paulus so ganz klar sagt. Ich habe Freude an euch. Ich habe Freude an euch. Ich sehe es, dass es passiert. Der Wert des gegenseitigen Tröstens ist ein absolut wertvoller Wert, denn Leid kann einem wirklich durch Mark und Bein fahren und kann einem wirklich kaputt machen, wenn man allein bleibt damit. Jeder, der mal gelitten hat, weiß das, wie das ist, wenn man in diesem Leid alleine bleibt. Aber dieses Teilen, dieses Trösten, diesen wertvollen Wert gibt uns Kraft, etwas zu leben, was nicht von dieser Welt ist, sondern von einem Gott kommt, der uns wirklich durch dieses Leben hindurch liebt und hindurchtragen will. Auch durch Menschen, die er uns zur Seite stellt. Denn er lässt uns durchhalten, auch wenn manches hoffnungslos scheint. Denn wir wissen, unsere Hoffnung wird sich erfüllen, wie es in unserem Text heißt. Unsere Hoffnung wird sich erfüllen. Und darauf warten wir. Lasst uns diesen Wert des Trostes um der Hoffnung willen, die wir haben als Christen in dieser Welt, die in Jesus Christus verwurzelt ist, in einer Weise leben, die seinesgleichen sucht. Sein Heiliger Geist will es in uns freisetzen. Und ich darf es immer wieder erleben. Ich habe gestern auch mit ein paar Leuten einfach nochmal telefonieren können, die mir geholfen haben einfach. Auch in anderen Bereichen, aber wo ich gemerkt habe, hey, ich bin getröstet worden dadurch. Ich weiß, ich habe Menschen an meiner Seite, die mich tragen, wenn ich nicht mehr kann. Und ich habe Menschen, die ich tragen darf, wenn sie nicht mehr können. Und ich möchte, dass das passiert. Noch viel, viel mehr. Denn das ist ein Wert, der sich lohnt. Amen.